Hallo und herzlich willkommen zu Folge 295 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und da sind wir wieder.
Hallo.
Ja, genau. Nach ein paar technischen Schwierigkeiten diese Woche ist ja, also ein bisschen später, das wisst ihr natürlich nicht, weil wir ja, also zumindest die Leute im Podcast nicht, die Leute im Stream wissen schon, dass wir 10 nach 10 aufzeichnen heute Abend. Naja, gut, aber wir sind ja sowieso noch in der Nachrichtensenke drin, also so ein Dreistünder wird es heute eh wieder nicht werden. Aber natürlich gibt es wieder ein bisschen was zu berichten diese Woche und da würde ich sagen, lass mal doch gleich mal wieder einsteigen mit einem Jubiläum. Wir haben ja immer noch Anfang Januar, also die vergangene Woche war ja noch die zweite Januarwoche. 15. Januar gab es natürlich noch ein Jubiläum. 15. Januar 2008 wurde das MacBook Air vorgestellt, das legendäre und die legendäre Präsentation. Ja, wir erinnern uns an Steves Manila-Envelope, wo er das MacBook Air rausgezogen hat. Immer noch eine der geilsten Präsentationen, die er gemacht hat damals. Und lohnt sich auch mal anzuschauen. Ist jetzt 18 Jahre her, meine Güte.
Ja. Wahnsinn.
Ist Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. Und in dem Sinne übrigens auch 2008 die letzte Macworld-Präsentation von Steve Jobs dann schon gewesen. 2009 hat es dann noch Phil Schiller mal einmal übernommen und dann haben sie ja auch die Ära der Macworld-Präsentationen dann beendet. Ne? Dann danach haben sie dann umgestellt auf diesen Modus, den sie seitdem fahren, dass sie also quasi Special Events ankündigen. Jetzt mal von der WWDC abgesehen, die ist immer noch was Besonderes. Aber ansonsten machen sie ja immer ihre Special Events und die hängen dann eigentlich nur damit ab oder davon ab, wann sie das jetzt gerade am schönsten machen wollen und wo sie es machen wollten, als sie noch irgendwelche Locations hatten. Ist ja auch vorbei, scheinbar. Und aber 2008 ist dann Steves letzte Macworld-Präsentation gewesen. Damit aber halt eben auch eine der legendären noch, wie gesagt, mit dem Umschlag, den er da rausgezogen hat. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen, wer so ein bisschen nostalgisch werden möchte. Ich packe mal einen Link in die Shownotes. Sehr schön. Ja, und natürlich ist das erste MacBook Air eine ziemliche Möhre gewesen, um das gleich noch so weiter zu erzählen. Ne? Das erinnern sich heute kaum noch Leute dran. Das erste MacBook Air, das ist sehr underpowered gewesen, hat sehr, sehr schlechte Kühlungsleistung gehabt, hatte noch einen Dual-Core-Prozessor von Intel, so ein ziemlich langsames Ding drin, hatte relativ schlechtes Kühlsystem, was sich da wie ein wahnsinniges um das Kühlen von dem Prozessor kümmern musste und dann trotzdem noch dramatisch in die Drosselung ging, sodass bei der ersten Generation sogar zeitweise dann wegen Überhitzung ein Kern von dem Dual Core dann auch noch abgeschaltet wurde und dann das Ding dann nur noch halb so schnell war wie vorher. Und sehr, sehr typische Zeit mal wieder gewesen, wo so halt eben einfach irgendwie die Technik noch nicht ganz mitgezogen hatte mit dem, was die Visionen von Steve waren. Ne? Wir erinnern uns auch an die iPad-Historie, ne? Wo das auch ähnlich gelaufen ist. Und und gleichzeitig zusätzlich zu diesen Problemen hatte dann das erste MacBook Air auch noch ja einen enorm hohen Startpreis. Es kostete ja 1699 Euro und es war halt eben schneckig langsam. Es war langsamer als das Polycarbonat MacBook, also das kleine, günstige MacBook für Studenten, was es ja damals immer noch aus Kunststoff gab. Und ja, in dem Sinne also deutlich teurer, deutlich langsamer, super schlechter Kompromiss, schlechtes Kühlsystem, ja, dauernd überhitzt. Da konnte man echt nicht viel mitmachen. Und das ist dann ja ein Jahr lang gelaufen, so eher schlecht als recht. Und dann haben sie dann relativ schnell eine zweite Generation gebracht. Die haben sie auch erst noch für denselben Preis angekündigt. Und dann aber irgendwie ein paar Wochen später haben sie dann eine der wenigen legendären Preisreduktionen bei Apple gemacht und sind dann während einer Verkaufsrunde von dieser zweiten Generation MacBook Air um 300 Euro runtergegangen. Also von 1.699 auf 1.399 Euro. Und ja, das ist dann auch der Punkt gewesen, wo ich dann damals zugeschlagen habe. Das heißt, die zweite Generation, die habe ich mir dann mal geshoppt. Die hatte dann schon den etwas besseren Prozessor. Ich glaube, das war schon ein Quad-Core oder sowas. Ne? Also so eine Nummer besser als die Dual-Cores, die es halt eben damals mal eine Zeit lang gegeben hatte. Und ja, ist thermisch auch immer am Limit gewesen. Ne? Da konnte man, also wenn man da jetzt ein bisschen Softwareentwicklung für machen wollte oder so, dann war das gleich ungünstig. Habe ich versucht, natürlich so intelligent, wie ich war. Und ja, ist halt eben auch wieder eine sehr grenzwertige Geschichte gewesen. Aber jetzt zumindest dann durch den reduzierten Preis nicht mehr so, dass man sich da jetzt irgendwie großen Kopf machen musste, wie viel unnötiges Geld man da ausgegeben hat. Lange Rede, kurzer Sinn, die ersten zwei Generationen, die waren ziemlich durchschnittlich und ja, die dritte Generation, die ist dann auch wieder legendär gewesen. Das ist nämlich dann die erste Version vom Kyle gewesen. Ne? Also die Variante, wo sie dann eine 11 Zoll und eine 13 Zoll Variante parallel angeboten haben. Und das, Leute, das kann ich euch sagen, die Dinger, die waren geil. Ne? 2011 habe ich das erste gekauft von diesen 11 Zoll Keil-Versionen. Ich hatte damals dann so die ganz kleinen immer so in der Tasche als Reinschmeiß-Dinger. Das ist ja so leicht wie ein iPad, ne? Diese kleinen Dinger damals schon gewesen. Und die konnte man halt eben auch, wenn man so zur Arbeit gefahren ist, dann einfach so als privates Zweitgerät einfach reinschmeißen. Man hat das fast nicht gemerkt. Ja, das war echt Wahnsinn. Und ja, 2011 habe ich eine Version gehabt, 2013 habe ich die Nachfolgeversion auch noch gekauft. Das heißt, hier im Haushalt wurden sehr viel 11 Zoll MacBook Air benutzt, auch in den letzten Jahren noch. Ich habe jetzt gerade noch das zweite davon zurückgekriegt, was jetzt schon seit vielen Jahren Vintage ist und trotzdem eigentlich immer noch zu gebrauchen ist. Auch die Akkus sind immer noch einigermaßen gut. Also das waren schon tolle Geräte, muss ich echt sagen. Also manchmal gibt es halt eben diese Generationen, die laufen einfach. Ne? Da braucht man sich nicht anstrengen. Und ja, der Kyle war bei den MacBook Airs das dann auch. Und da haben sie dann gezeigt, wie man es machen kann. Ne? Da haben sie die Thermik hingekriegt, das Lüften funktionierte wunderbar. Der Prozessor passte dazu, die TDP passte dazu. Und das alles trotz dessen, dass das immer noch Intel war. Ne? Das ist ja noch lange hingewiesen, bis sie dann jetzt irgendwie auf die Apple Silicons umgestellt haben. Aber ja, ne? Auch da gab es eine Zeit, wo dieses Verhältnis von Performance zu Stromverbrauch auch schon ganz gut hingekriegt haben. Ne? War halt eben die Hochzeit von Intel dann auch. Und dann ging es ein bisschen bergab.
Ja, war also gerade was Intel angeht, glaube ich, eine ganz andere Zeit. Ne? Und ja. Aber kann man, also weiß nicht, ich glaube aus heutiger Sicht kaum vorstellen, wie populär die dann doch auch gerade bei den Macs waren. Mhm.
Also ich hatte eben den Preis vergessen. Der Kyle 11 Zoll Version kostete natürlich 999 Euro und zwar für normale Nutzer. Das heißt, die Studenten bekamen das sogar noch für, ich glaube, 899 sogar noch. Und das war halt eben auch toll. Ein unter 1000 Dollar Gerät mit Aluminium. Ne? Vorher gab es ja immer nur Polycarbonat. Das war wirklich toll. Ne? Die gab es überall. In der Zeit habe ich ja selbst Lehre gemacht an der Hochschule. Ne? Also die 50% der Leute, die in der Klasse saßen, mindestens hatten diese Kyle MacBook Airs. Ne? Ja, das war einfach ultimativ.
Ja, also ich finde das, also ich, die Geräte waren schon echt cool. Und ich finde gerade so dieses Intel-Thema, ne, ich traue ihm nicht nach, den Intel-Prozessoren, weiß Gott nicht, ne, aus heutiger Sicht gesehen.
Aus der heutigen Perspektive natürlich nicht, klar.
Und da konntest du ja nichts mitmachen, außer ohne dass das zur Flugzeugturbine wurde. Das war ja Wahnsinn. Aber es waren schon für die damalige Zeit, gerade die Airs, fand ich echt coole Geräte. Ne? Also ich finde so ein bisschen auch ihrer Zeit voraus, was den Formfaktor angeht und sowas. Klar, halt auch, also ne, gab ja dann immer viel so dieses Thema, die sind halt abgespeckter, weil sie nicht so viele Anschlüsse und sowas hatten. Wo ich mir aber dann also dachte, ja, es war halt auch nicht die Idee. Ne? Also von den MacBook Airs, ne? Das ist ja kein Pro.
Ja. Das ist natürlich anfänglich, also ist immer eine Diskussion gewesen bei diesen kleineren Geräten. Ist ja auch heute immer noch eine Diskussion, wenn man jetzt die kleineren Geräte kauft. Aber ja gut, irgendwo muss man auch einen Kompromiss machen. Wenn sie jetzt die Airs mit 4 Thunderbolt-Ports verkaufen würden, dann kaufen halt eben wahrscheinlich einige Leute die Pros nicht. Also ich verstehe dann auch, dass sie da so einen Differenziator suchen und den bei den Ports finden. Ne? Naja, aber prinzipiell eigentlich ein schönes Ding. Damals war das natürlich auch erst noch so ein, immer wieder so ein Kampf, dass man überhaupt externen Monitor-Support bekommen hat. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, dass die 2011er Kyle-Version noch nicht offiziell Support für einen externen Monitor, wie war das jetzt, für ein zweites Display hatte, glaube ich. Das war die Einschränkung. Ne? Oh, ich muss auch nochmal nachgucken. Aber natürlich war das immer so dieses Hin und Her, dass sie dann auch den Leuten von diesen kleinen Geräten dann nicht gönnen wollten, dass man da überhaupt ein externes Display mit betreiben konnte. Das haben sie da ja eine Zeit lang versucht, aber dann irgendwann haben sie das natürlich aufgegeben und dann auch relativ schnell dann offiziell ein und später sogar manchmal ja zwei Geräte, externe Displays bei den kleinen Notebooks unterstützt. Und dann, ja, dann waren sie ja wirklich sehr gut dafür zu brauchen. Also es gab eine Zeit, da habe ich den Großteil meiner Dinge privat hier auf diesen 11 Zoll MacBook erst gemacht. Gut, da haben wir jetzt noch nicht Podcast gemacht und so, muss ich zugeben.
Ja gut, aber ganz ehrlich, die MacBook Airs hätten ja selber auch so ein ähnliches Problem gehabt wie die Pros. Ne? Also waren ja, wenn ich so daran denke, wo wir angefangen haben mit dem Podcast, oder mit dem Intel MacBook Pro, ne? Also ich das teilweise im Kühlpack hatte im Sommer gerade, ne? Damit man das nicht in der Aufnahme hört und so. Das waren schon, war schon eine andere Nummer. Also,
oh ja, Flüssigkeitskühlung.
Ja, also das.
Ja,
also ich bin schon froh, dass das alles nicht mehr so ist. Ne?
Wer sich mal den Spaß machen möchte, sowas zu erleben, müsste dann nur mal die Sommerfolgen so von ganz am Anfang der Apfelnerds raussuchen. Ne? Also so die ersten Folgen, ne? Was sind das wahrscheinlich so Folge 10 bis 30 oder sowas so um den Dreh. Ne? Das war so die Sommerzeit im ersten Jahr, wo wir dann da viel heiße Zeit gehabt haben. Da könnte man einfach aus Spaß mal reinhören. Die sind ja alle noch online. Da haben wir dann wirklich so irgendwie bei jedem so im Hintergrund und natürlich auch noch keine guten Mikros und so, und das hat sich alles noch gut was geändert. Ne? Und dann kehrt ihr bitte zurück zur heutigen Zeit und freut euch, dass das jetzt alles so toll geworden ist.
Genau, heute schwitzen wir für euch, wir lassen die Lüfter aus.
Ja, beziehungsweise sie brauchen ja auch überhaupt keine Lüfter mehr. Das ist ja echt seit dem MacBook, seit den Apple Silicons so unglaublich
performant geworden. Wir nicht, aber die MacBooks so, nicht, aber wir.
Genau, wir schwitzen Sommer. Jetzt. Ja.
Genau. Im Sommer, ich hätte schon gerne einen Ventilator oder so, aber naja, das ist halt.
Ja, Ventilator ist leider immer noch schwer.
Open-Air-Folge.
Ja, genau, Open Air, das Thema kennen wir ja auch.
Ich mute mich hier. Ja, das Schlimme ist, das wäre auch nicht viel besser hier bei mir draußen auf dem Balkon, weil hier im Innenhof steht die Luft, das kannst du auch vergessen. Also im Sommer, das macht auch keinen großen Unterschied. Also was ich machen könnte, ich könnte zu meinem Vater umsiedeln, entweder in den Keller. Und da ist kalt, oder bei dem ist eigentlich wurscht, Haus klimatisiert, also und da kann ich ja sitzen, wo ich will. Aber ja, ich hatte ja schon mal überlegt, ne, also dann ist auch der technische Support einfacher. Ich ziehe einfach wieder in den Keller, ist das Thema erledigt, spare ich mir die Miete und so.
Tja, eigentlich, ne?
Ah, ich weiß nicht. Also dann kann ich auf jeden Fall davon ausgehen, dass ich gar keine Freunde mehr finden werde, weil wenn dann erzählst,
du wohnst noch zu Hause.
In dem Alter noch zu Hause, um Gottes Willen. Also,
nee, du musst das einfach andersrum sagen. Mein Vater wohnt bei mir.
Ja, genau. So wie Howard bei Big Bang. Genau. Wohne ich bei meiner Mutter, meine Mutter wohnt bei mir.
Auch nicht schlecht. Ja, aber wo wir jetzt noch beim MacBook Air sind, wie fandet ihr damals das MacBook, was dann danach rausgekommen ist, dieses 12 Zoll? Also ich fand es super cool vom Formfaktor her.
Ja.
Die Tasten, die waren ja eine Katastrophe. Also ich hatte es mir echt ein paar Mal angeschaut und also ich hätte mir damals gern so eins geholt, aber...
Ja, ich habe es ja gekauft, ich habe ja den Fehler gemacht. Ne? Das hat ja eben schon gesagt, 2011 und 2013 habe ich die 11-Zoll-Modelle gekauft und 2015 kam dann das 12-Zoll. Ne? Und weil das ja noch ein bisschen leichter war und ein bisschen größeres Display, war das natürlich ein schöner Kompromiss. Preislich war das ja auch okay. Ne? Es war jetzt nicht extrem teuer, so wie das erste MacBook Air. Es war aber auch nicht günstig, deswegen habe ich das da damals auch geshoppt. Und meine Güte, was habe ich die Tasten gehasst. Das ist das MacBook, was ich am kürzesten überhaupt benutzt habe von allen Geräten, die ich angeschafft habe.
Also ich hab's nur vor Ort im Apple Store genutzt und habe damit so ein bisschen geschrieben. Und beim Schreiben bin ich schon sehr oft, hat die Taste so gehakt oder ich bin hängen geblieben. Mhm. Und das war, also habe ich auch gedacht, nee, okay, also bei aller Liebe, Formfaktor super. Kannst du super mitnehmen, ist sehr mobil, aber ja.
Ja, genau. Und das ist so schlimm gewesen, dass ich zeitweise mit einer externen Tastatur gearbeitet habe, weil es anders überhaupt nicht sinnvoll gegangen ist. Und ich hatte auch irgendwie mehrere klebende Tasten, wo ich dann also jeweils im Service gewesen bin, die das ausgetauscht haben. Ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Mal sogar. Und das MacBook hatte ich dann auch. Ah, das war aber das von der Arbeit damals. Habe ich auch mehrfach tauschen lassen mit diesen Butterfly-Tasten. Also, da sind so einige Tauschvorgänge ins Land gegangen. Insgesamt natürlich. Aber Apple hat die ja dann bezahlt. Naja, gut. Auf jeden Fall, es ist kein schönes Modell gewesen. Ja. Die Probleme waren einfach überwiegend, ne? Genauso wie ich eben schon sagte, bei dem MacBook Air der ersten Generation, das war halt eben einfach auch nicht toll. Das war konzeptuell toll, aber halt eben einfach technisch noch nicht ganz zu Ende entwickelt. Oder was heißt zu Ende entwickelt? Es hatte einfach nicht, die Technik hatte nicht den Stand, den man brauchte, um das zu machen. Das hatte man dann eben erst ein paar Jahre später.
Ja, umso spannender wird natürlich dieses Jahr, weil angeblich, oder zumindest sagen ja die Gerüchte, dass dieses Jahr auch ein neues MacBook für Einsteiger rauskommen soll. Also es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt haben sie ja die Technologie und auch die Schnelligkeit und ja, lüfterlose Möglichkeiten. Also ich
bin auch gespannt. Wohlgemerkt, das MacBook Air ist ja vollständig lüfterlos heutzutage. Ja. Naja. Das funktioniert ja auch schon sehr gut. Ich habe ja das letztes Jahr gekauft, ne, mit dem M4 drin. Deswegen stehe ich jetzt auch nicht für einen Neukauf an, wenn jetzt noch was Kleineres kommt. Das reicht mir jetzt für den Moment. Aber prinzipiell, ne, wir hatten damals mal spekuliert, was sie da wohl jetzt machen wollen mögen, wo sie das eher schon haben. Und eigentlich wirklich sinnvoll ist nur eine einfach kostenmäßig so stark abgespeckte Version, wie sie nur machen können, um im Edu-Markt irgendwie wieder ein bisschen was Wasser gewinnen zu können, Land gewinnen zu können. Da haben sie ja echt massenweise Marktanteil verloren, seitdem sie keine Geräte mehr haben, die preislich irgendwie eine Rolle spielen. Das Einzige, was sie aktuell anbieten können, sind iPads mit externer Tastatur. So, da gibt es natürlich dann auch entsprechend Klassen für, sollten aber, also manchmal auch Ausschreibungen für, sollten aber da irgendwie Notebooks ausgeschrieben sein, dann schlägt derzeit, ja, weiß nicht, vor allen Dingen die Chromebooks, habe ich mir sagen lassen, schlagen wohl alles. So, und Apple konnte da schon lange nicht mehr mitspielen. Gehen, ja. Naja, so, aber das könnte sein, dass es um den Bereich geht, weil ansonsten macht das irgendwie nicht wirklich Sinn, da jetzt noch einen A-Prozessor reinzupacken, um es noch günstiger zu machen. Weil alles andere kann ja eigentlich gar nicht groß anders sein wie im MacBook Air. Vielleicht können sie an manchen Stellen komponententechnisch noch sparen, vielleicht können sie ein günstigeres Display reinpacken. Ist ja eigentlich sehr Apple-untypisch heutzutage, ein schlechtes Display zu haben, aber die Messlatte ist auch hoch, also kann man natürlich dann jetzt dann in solchen Geräten da auch mal was günstigeres einbauen. Aber das ist ja wieder so ein Thema, wo wir auch immer wieder drauf kommen, ne, dass Apple in den letzten Jahren einfach weggegangen ist von dieser Devise, dass sie auch ein sehr, sehr günstiges, sehr gut bezahlbares Gerät haben. Ja, siehe das ziemlich teure Einsteiger-iPad, ne, als das Redesign da gekommen war. Und ja, das haben sie halt eben bei den MacBooks genauso gemacht. Ne? Leider. Damit hat das zwar die durchschnittlichen Verkaufspreise hochgetrieben, die sie ja im Allgemeinen ja sehr schätzen, bei den Phones natürlich erst recht. Aber sie halt eben dann auch davon abgehalten, im Edu-Markt irgendwie sinnvoll was zu tun. Ne? Naja, und da haben sie ja schon immer noch extra Rabatte angeboten. Ne? Es gibt ja im Edu-Bereich das MacBook Air nochmal in einer abgespeckten Version mit jeweils noch der Vorgängergeneration von M-Prozessor, seitdem es die Apple Silicons gibt, für nochmal ein Hunderter weniger. Aber das ist immer noch dann so teuer im Vergleich, dass es halt eben immer noch so grenzwertig ist, dass sie da nicht viel mit gebacken bekommen. Naja, und das deswegen ist auch mehr oder weniger das Ziel für dieses Gerät jetzt klar. Ne? Also wir hatten ja gehört, dass es so in diesen Bereich $500 bis $600 reingeht. Das ist halt eben genau der Bereich, wo sie im Edu-Markt da wahrscheinlich ja, aktuell sind. Ich habe das jetzt auch nicht weiter beobachtet. Na gut. Tja. So viel dazu, würde ich sagen. Oder noch irgendwas zu ergänzen zum MacBook Air?
Nee, ich muss eben die Spülmaschine ausmachen, die piept die ganze Zeit, ging mir um Keks. mir ist nur eingefallen, also dieses Butterfly-Thema, ne? Ich war ja einer der wenigen großen Fans von den Tastaturen.
Ja, also die mit hohem Hub, die in dem MacBook Pro drin gewesen sind, die waren schon okay zu schreiben, ne? So vom Tastgefühl. Waren die okay, aber leider nicht von der Zuverlässigkeit
her. Ja, genau, das ist halt das große Problem gewesen, ne? Also dieses Thema Zuverlässigkeit. Aber ich fand diesen ganz kleinen Hub, ich fand das total toll.
Ja, das war nett, aber es war nicht wichtig genug, um sich die Probleme einzukaufen.
Nein, absolut nicht. Also es stand überhaupt nicht im Verhältnis, vor allem wenn man schon weiß, dass man ein Problem hat, sag ich mal, ne? Und dann, da ich sag mal so drauf beharrt, fand ich alles von Apple nicht gut durchdacht, ehrlicherweise.
Ja.
War nicht clever von ihnen. Aber ja, ich weiß es nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob es immer noch, also ob es irgendeinen Hersteller gibt, der so flachen Hub überhaupt anbietet.
Nee, das war ja die Innovation, die sie da hatten an der Stelle. Ja. Lustigerweise hat das ja, soweit ich das mitbekommen habe, niemand nachgemacht. Also ich glaube, es gab keinen Anbieter, der diese Art von Mechanik nachgebaut hat. Vielleicht entweder, weil sie es nicht hingekriegt haben oder weil es auch bei ihnen massenweise Probleme gemacht hat. Weil typischerweise wird ja immer alles abgekupfert bei Apple. Ne?
Ja, das stimmt. Schon komisch.
Ja, ja. Aber vielleicht hatten sie auch Patente drauf laufen. Könnte gut sein. Ne? Das ist ja auch nicht untypisch. Na schön. So. So viel zum MacBook Air. Dann kommen wir zu ja, einer kleinen, ja, zu einem Augenbrauenreißer, würde ich sagen, so diese Woche. Denn ja, so ganz in der Nachrichtensenke hat Apple jetzt hier ein neues Abo-Modell vorgestellt. Und zwar das Apple Creator Studio Abo. So.
Toller Name.
Ich musste tatsächlich nachlesen.
Das Geile war, ich hatte das mitbekommen, eine Push gekriegt und habe mir dann gedacht, so, okay, Apples Creator-Abo, denk, okay. Man muss dann aber auch sagen, okay, sie haben ja auch tatsächlich sehr viele Creator-Sachen mittlerweile, ne? Also nachdem sie auch noch Pixelmator und so geholt haben und so. Also sie haben ja wirklich viel eigentlich. Man vergisst, also ich vergesse das sehr oft, ne? Dass sie da eigentlich doch sehr, sehr viele Apps haben. Und musste aber tatsächlich irgendwie ist mir halt auch sofort im zweiten Moment dann natürlich der Daniel eingefallen, weil er hat das ja alles gekauft, also nicht alles, aber einen Teil großen und die teuersten so mit Logic und doch Logic hast du, Final Cut, ne? Du hast es da mal mitbestellt als Bundle, ne?
Genau, das gab es mal vergünstigt bei der Hardware mit dabei.
Genau, und da muss ich dann irgendwie dran denken, und Daniel ist ja nicht so der Abo-Fan, ich auch nicht, ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das bin, weiß Gott nicht, finde das auch ungünstig, ehrlicherweise, alles zu abonnieren, irgendwie. Weil das wird halt irgendwann halt auch teuer, ne? Es läppert sich mit Abo und Abo und Abo, ne? Das wissen wir alle von den Streaming-Diensten für Filme oder Sport. Und deswegen finde ich, so ein.
Lass uns mal einmal gerade kurz durch das Angebot durchgehen und dann kommen wir auf jeden Fall noch zum Thema Preis, weil da kommt ja ein paar Dinge zu, die wir zu besprechen haben. Aber lassen wir mal einmal gerade durch die Liste durchgehen, was sie also hier jetzt anbieten. Das ist jetzt also quasi das One-Stop-Shop-Abo für alles, was irgendwie kreative Apps bei Apple angeht. Hier werden in einem Bundle zusammengefasst alle Pro-, Mac- und iPad-Apps. Ne? Das heißt also Logic Pro, die alte Audio-Geschichte, Final Cut Pro für Video, Pixelmator Pro, was sie ja jetzt relativ neu gekauft haben, ist jetzt hier mit aufgenommen worden. Pixelmator Pro übrigens jetzt auch ganz neu in der iPad-Version. Bisher gab es von der Pixelmator Pro-Version gab es nur die Mac-Variante und davon gibt es jetzt die iPad-Version. Fürs iPad gab es vorher eine Nicht-Pro-Version und die gibt es jetzt nicht mehr. Ich habe es mir jetzt nicht im Detail angeguckt, aber so wurde es jetzt halt eben hier berichtet. Motion ist natürlich drin, ne, dieses Animationstool, was noch in Apples Pro Tools mit drin ist. Ich hatte das auch mit dabei, habe das auch mal so ein bisschen was mit rumgespielt. Ist eher komplex, aber muss man sich mit beschäftigen. Da kann man da bestimmt auch ganz gute Keyframe-Animationen und sowas mitmachen. Und dann Kompressor natürlich, das ist auch ja hier dieses Kompressionstool, wo man dann halt irgendwie noch hier parallel irgendwie Projekte durchrechnen lassen kann im Hintergrund. Und dann Mainstage, das kennen wir ja auch schon, das ist hier für Live-Performance-Kram da. Und interessanterweise, also soweit so gut, ne, das hätte man jetzt erwartet. Pixelmator Pro ist natürlich neu dazu gekommen, ansonsten sind das ja die altbekannten Sachen. Was aber interessanterweise jetzt noch mit dazu gekommen ist, das ist jetzt hier zusätzlich Doppelpunkt, so stand das so in der Presseerklärung. Premium-Features und KI-Funktionen für die iWork-Suite. Was ist denn da jetzt los? Wird das jetzt kostenpflichtig oder was? Nee. Haben sie sich ziemlich schlecht ausgedrückt. Sie wollten eigentlich nur sagen, dass sie da Zusatzfeatures in Anführungsstrichen jetzt anbieten wollen für die iWork Suite, also für Pages, Numbers, Keynotes. Ne? Keynote. Da gibt es jetzt den sogenannten Content Hub und auf dem soll man hochwertige Assets zur Verfügung gestellt bekommen, was auch immer das dann jeweils konkret sein soll. Assets gab es ja jetzt, ne? Also irgendwie Grafiken oder sowas, gab es ja bisher nicht eingebaut in den Tools, direkt abrufbar. Bei Adobe gab es da ja, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe lange keine Adobe-Software mehr benutzt, aber ich glaube, damals war das auch so, dass man da entweder Plugins für hatte oder das direkt irgendwie über so eine Adobe-Lib machen konnte, dass man da irgendwie so Kram einfach direkt abfragen und einbauen konnte. Ich vermute mal, da sie da ja hier so ein bisschen Konkurrenz für Adobe am Machen sind, dass das hier auch so in diese Richtung geht. Ne? Naja gut, wollen wir mal gespannt sein. Aber wurde übrigens auch sogar nochmal klargestellt von Apple im Anschluss. Die iWork Suite bleibt kostenlos für alle Leute, die Apple Hardware gekauft haben. Ne? Also wenn ihr ein Mac oder ein iPhone kauft, dann müsst ihr halt eben da einfach mal die Apps entsprechend installieren bzw. herunterladen und dann werden die auf euren Account gebunden und dann kann man die in Zukunft kostenlos runterladen und benutzen, ne, auf allen Geräten. So. Ja, gut. Im Prinzip hat ja jeder irgendwie mal eine Hardware gekauft, der Apple-Sachen benutzt, ne, und deswegen ist es also im Prinzip, natürlich gibt es manchmal Leute, die dann so in der zweiten Reihe das nicht kriegen. Ja, gut. Aber ansonsten sollten das die meisten Leute ja haben. So, ja, so viel dazu. Verfügbar ab 28. Januar, also dauert noch ein bisschen, kommt aber dann auch in Deutschland. Und ja, deutsche Preise 12,99 Euro im Monat, ne, um jetzt wieder auf Saschas Thema von eben zurückzukommen. 12,99 Euro im Monat oder 129 Euro im Jahr. Das ist natürlich jetzt ein schöner Deal fürs Jahr. Ne? Da bezahlst du quasi 10 Monate und kriegst 2 umsonst. Das ist fair, würde ich sagen, dann jetzt hier im Vergleich. Und 12,99, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass man vorher nur für Final Cut fürs iPad schon 5 Euro im Monat bezahlt hat, ist natürlich alles für 12,99, wenn man jetzt so irgendwie dieses Verhältnis mal anstrengen möchte, klingt günstig. Ne? So, und wenn man das jetzt wirklich aktiv benutzt, ist das wahrscheinlich auch jetzt im Verhältnis zu den anderen Sachen günstig, denn ich habe das extra hier nochmal nachgeschaut, da ich das halt eben lange nicht irgendwie selber mich drum gekümmert habe, aber hier so Adobe Cloud, ne, wo also dann auch die ganzen Apps von denen mit drin sind, kostet aktuell wohl 60 Euro im Monat. Ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also da, wenn wir das jetzt ins Verhältnis setzen, dann sind natürlich 12,99 gar nichts.
Also der Preis ist schon der Hammer, ne? Da kann man nicht anders sagen. Also für Leute, die das wirklich brauchen, um Content herzustellen, ist das ein Preis. Also wenn du mit den Sachen arbeiten kannst und dann ist das eigentlich konkurrenzlos. Also Adobe war halt bisher derjenige, der alles an Software anbietet, die wirklich möglich war, aber halt zu einem Wahnsinnspreis. Ich hatte damals mit der Firma auch mal ein Jahresabo von Adobe, weiß ich noch, da habe ich mit Sascha auch mal, wie hieß diese Software für Podcast, hatten wir auch irgendeine ausprobiert, Sascha?
Ach ja, da gibt es auch die Podcast-Geschichte.
Nicht Audacity.
ja, das liegt mir auch auf der Zunge.
Ja, auf jeden Fall, das war auch zum Preis so irgendwie 600 Euro im Jahr oder so. Also, ne? Konnte man mal machen als Firma, aber das ist jetzt schon ein Hammerpreis. Die Frage ist halt, brauchst du die Sachen, ne? Für Privatanwender? Kannst du jetzt mittlerweile über die KI so viele Sachen generieren? Da ist die Frage, brauchst du das überhaupt noch? Also wenn, dann musst du, wenn du den Content noch nachbearbeiten möchtest, ja, dann vielleicht, aber ja. Also ich meine, ist klar, Apple möchte natürlich die Services weiter ausbauen und da haben sie ja sehr, sehr hohe Gewinnmargen und auch sehr hohen Zuwachs so in den letzten Bilanzen gehabt. Von daher ist das nachvollziehbar und bevor jetzt immer mehr KI noch rauskommt, wollen sie natürlich mit dem Paket dann auch Geld natürlich Umsatz machen.
Ja.
Von daher ist das nachvollziehbar. Aber der Preis an sich ist wirklich unfassbar gut, also finde ich.
Ja, also bei dem Thema KI würde ich jetzt so ein bisschen, naja, ne, also natürlich gibt es ein paar Sachen, die KI noch nicht übernimmt.
Ja,
wenn du jetzt irgendwie hier ein YouTube-Video mit Final Cut schneiden möchtest, das ist natürlich schon eine Sache, wo du ganz anderes, glücklich
klar.
bist.
Ne? Klar.
So, und das ist ja auch das, wo Final Cut sehr viel für verwendet wird. Ist halt eben dann nur die Frage, wenn man da jetzt die Einstiegshürde hat, 13 Euro im Monat für bezahlen zu müssen, ob man dann nicht weniger diese Sachen ausprobiert. Ne? Aber bevor wir jetzt gerade da noch weitersprechen, habe ich natürlich noch eine Sache vergessen. Und das ist wichtig, genau gerade an dem Punkt. Denn es gibt einen Sonderpreis für Studenten und Lehrer. Und der ist tatsächlich da, kann man ja echt sagen, wow, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sie so weit runtergehen. Und zwar 2,99 pro Monat beziehungsweise 29 Euro im Jahr. So, also da kannst du jetzt echt nicht maulen.
Ne? Die muss ich gerade überlegen, ab wann gilt man bei denen als Student? Wo kann ich mich günstig einschreiben, um die Rabattierung zu bekommen?
Ja, das habe ich ja auch immer wieder gesagt. Man kann sich zum Beispiel für ein Fernstudium einschreiben oder sowas. Das Problem ist, dass das in den letzten Jahren alles deutlich teurer geworden ist. Bei mir ist das jetzt auch so an der Grenze, dass ich das gerade aufgebe, weil sich das vom Kosten-Nutzen her nicht mehr lohnt. Ja, die werden halt auch immer teurer, die Fernstudien. Ja, ist nicht mehr ganz so einfach. Aber sobald man irgendwo als Student sich legitimieren kann, da gibt es ja mittlerweile so Systemanbieter, die auch Apple benutzt, wo man sich dann da irgendwie authentifizieren muss, dann irgendwie über die Hochschule. Und dann, wenn die Ja sagen, dann sagt Apple auch Ja. Und ja, also wirklich umgehen kann man das in dem Sinne nicht oder nicht so leicht, es sei denn, man hat halt eben eine legitime Möglichkeit, Student zu sein, wäre mir jetzt zumindest neu. Na gut, aber ja, natürlich müssen sie das irgendwie checken, ansonsten macht es keinen Sinn.
Nee, klar, also das war ja auch nur Spaß. Also ich finde die Preise, ich finde die ehrlicherweise in Ordnung und fair. Ich finde die auch für den Einstieg okay, muss ich sagen. Ne? Also es ist ja auch so, dass die gekauften Apps erhalten bleiben, ne? Also wenn man mal so wieder.
Ja, nicht nur das, sondern der letzte Punkt fehlt noch. Und zwar, man kann auch weiterhin Einmalkäufe machen, aber nur für die Apps, wo man das bisher auch konnte, also für die Mac-Varianten. Die iPad-Apps bleiben Abo-only. Ich habe es geahnt, es bleibt Kauderwelsch. Aber die Mac-Apps kann man weiterhin einzeln kaufen, und zwar Lifetime License heißt es da jetzt. Das haben sie vorher nicht so genannt. Das heißt also, Einmalkauf sichert ja da quasi die zukünftige Nutzung.
Ja, ja, also finde ich aber fair.
Mhm, genau.
Ehrlicherweise von ihnen. Und es ist ja auch ehrlicherweise eine, wie gesagt, eine faire Bepreisung in meinen Augen. Ich finde auch ehrlicherweise die 12,99 jetzt nicht mega abschreckend, wenn man da jetzt wirklich mal in die Suite eintauchen möchte. Finde ich das vollkommen okay. Im Gegensatz zu.
Ja, kommt halt eben drauf an, welches Klientel du jetzt anvisierst. Gut, wenn du jetzt Schüler und Studenten mal außen vor lässt, weil 2,99 im Monat kann man sich dann, wenn man jetzt wirklich mit Interesse was machen möchte, dann wahrscheinlich auch leisten. Aber natürlich gibt es dann da jetzt so ein Klientel dazwischen, was einfach interessiert wäre, aber dann jetzt vom Preis abgeturnt ist, ne? Weil sie das nicht bezahlen können oder wollen. Und natürlich haben sie dann da so einen Bereich von Leuten, den sie nicht mitnehmen können. Ne? Das ist leider immer der Nachteil von solchen Lösungen, aber ja gut, das ändert sich dann auch nicht wesentlich, wenn man da jetzt nicht total mit den Preisen nach unten geht. Ne?
Ja, also ganz ehrlich, für Schüler und Studenten gibt es eine günstige Variante. Ich glaube, jeder, der in so einem professionellen Umfeld oder mit solchen professionellen Tools arbeiten will, der sollte mal 12,99 im Monat dafür überhaben. Also ansonsten hattest du ja gar nichts, außer die 30-Tage-Testperiode, wenn man die Apps runterlädt, die es, glaube ich, immerhin noch gibt. Also jetzt gerade für Final Cut und Logic. Und es gibt ja so auch einen Probemonat potenziell für jeden. Das heißt, ehrlicherweise gibt es ja nichts, was abschreckt. Also man kann es halt ausprobieren, ob es was für einen ist oder nicht. Ich glaube, Apple bietet da mehr als genug Möglichkeiten. Ich glaube, für ihre Business-Strategien ist das mit den Abos vollkommen in Ordnung. Beziehungsweise geht genau in die richtige Richtung, was sie möchten. Und wie gesagt, für wenn man es jetzt professionell braucht, 129 € im Jahr, und man braucht jetzt nicht nur eine App da draus, dann ist das immer natürlich nicht so, ne? Aber trotzdem, gerade wenn es so Richtung Final Cut geht, das ist ja schon recht teuer, oder Logic, dann brauchst du auch einige Jahre, bis du den Einmalkauf drin hast. Ne? So, und ja. Das ist halt dann auch immer so ein Ding. Ich hoffe, dass Apple selbst die Sachen irgendwann mal nutzt. Also jetzt gerade Richtung Pixelmator hoffe ich, dass sie da irgendwann vielleicht in die Richtung gehen und auch mal irgendwie ihre Designvorlagen da kompatibel zu machen und nicht nur zu den großen anderen. Aber
Wollen wir mal hoffen, dass sie das jetzt dann alles über diesen Content Hub machen. Wo wir übrigens gerade vom Content Hub sprechen, ja, im Chat wurde hier gerade noch mal geschrieben, dass verschiedene Features nur mit dem Abo kommen sollen. Soweit ich das verstanden habe, sind das diese Content Hub Features, also nichts Funktionelles. Zumindest habe ich das selber jetzt nicht anders gelesen. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch bin. Dann werden wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber soweit ich das verstanden habe, sind das nur diese Asset-Features, die dann zum Abo gehören. Was Sinn macht, weil das dann irgendwie ein Online-Feature ist oder sowas.
Hm. Na gut. Ja, aber ich finde, also ich glaube, gerade mit dem Thema AI wird das Ganze spannend. Ne? Also er kann ja sehr stark auch unterstützend dabei sein, was ja auch, was auch gut ist und auch sehr hilfreich sein kann. Und vielleicht können sie da oder wollen sie da auch in Zukunft stärker ausbauen. Deswegen.
Ja, kann schon sein, dass da noch sowas mit dazukommt. Genau, ja, irgendwo, wenn es dann Kosten verursacht, lässt sich das ja auch erklären, dass das irgendwie zum Abo dazu gehört nur und nicht zu den anderen Apps. Trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass sie irgendwie Logic und Final Cut hier irgendwie dramatisch in den Features beschneiden werden, was die Kaufversion angeht, weil genau die Kaufversion bieten sie ja für die Pro-Nutzer auch noch an, wenn die das halt eben mal einfach mit einem Einmalkauf bezahlen wollen, dann sollen die da auch bestimmt keine Nachteile haben bei der Nutzung, ansonsten würden sie es nicht mehr anbieten, dann hätten sie das ja jetzt einfach die Gelegenheit nutzen können und diesen Einmalkauf streichen können. Aber im Gegenteil, sie haben es ja sogar noch präzisiert mit dieser Aussage, dass das eine Lifetime-License ist. Ja. Scheint ihnen dann nicht so wichtig zu sein irgendwie. Sonst hätten sie das ja jetzt nicht so gesagt.
Ja, warten wir es ab. Ne? Also das ist ja, kommt ja noch so ein bisschen in den nächsten Jahren, so lahm wie Apple momentan da ist. Und aber ich lasse mich mal überraschen, was sie da im Petto haben. Ich finde grundsätzlich, dass sie das mal zusammenfassen und du vor allem irgendwie alles bekommst, finde ich ist ja, macht Sinn. Ne? Also dieses 1000 Einzel-Apps kaufen und beziehungsweise die einen kaufen, die anderen abonnieren, finde ich so ein bisschen seltsam, dass sie jetzt keine Einmalkäufe für die iPad-Version bringen. Verstehe ich irgendwie, dass sie das gar nicht erst anfangen, weil das zahlt überhaupt nicht auf ihr Businessmodell ein, was sie haben. Und ich finde es fair, dass sie das noch aus der professionellen, großen Variante der Macs weiterhin offen halten und sagen, hey, ihr könnt das noch kaufen, aber einmalig, wenn ihr möchtet. Und ansonsten ist das ja, wie gesagt, ich finde es mega fair bepreist. Also für das, was man da alles bekommt, man weiß auch nicht, was noch dazukommt in der Zukunft vielleicht. Dann, ne, ich meine, man kann es halt auch nicht 100% mit Adobe Cloud vergleichen, weil die natürlich viel mehr haben. Klar. Noch, ne? Also, ne, ich denke jetzt gerade mal auch gerade an Vektor-Images und sowas ordentlich zu bearbeiten. Ich glaube, das kann Pixelmator auch nicht. Ordentlich, meine ich.
Die Pro-Version habe ich lange nicht mehr angeschaut.
Ja, ich auch nicht. Ich bin gerade auch nicht ganz, ganz firm da drin, aber ich meine, die war auch nicht so dolle. Aber schreibt gerne, wenn ihr da mehr Ahnung habt, freue ich mich, wenn ich da aufgeschlaut werde. Genau. Und ich finde es eine sehr faire Sache. Passt total in ihr Businessmodell. Macht irgendwie Sinn.
Ja. Eine Sache habe ich dazu noch, wo mir nicht ganz klar ist, wie das gehen soll. Und zwar, ob sie jetzt irgendwie so ein Hybridmodell anbieten für Leute, die das schon gekauft haben, so wie ich zum Beispiel, die jetzt diese Features haben wollen, wie den Content Hub, müssen die dann jetzt das vollwertige Abo machen oder gibt es dann irgendwie eine vergünstigte Version oder sowas? Ist ja eigentlich eine berechtigte Frage, weil wenn ich das jetzt abonniere, dann kriege ich nur noch Pixelmator dazu. Ne? Und diesen Content Hub, aber das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht gut genug sein, um das zu rechtfertigen, oder?
Ja, und die iPad-Apps kriegst du.
Ja, stimmt, wo du es sagst.
Die auch, also ich würde sagen, nein, machen sie nicht.
Ich nehme an,
wir wollen sie das bepreisen. Lösung. Also das werden sie sich machen, friss oder stirb, ne?
Ja, ja, genau. Das würde ich auch annehmen. Ja.
So würde ich es zumindest machen. Weil es zwingt dich ja keiner, ne? Also zu wechseln. Können ja einfach sagen, dann lass es halt. Also.
Ja, gut. Also je nachdem, was man da jetzt für ein Modell macht, kann man da natürlich so entsprechende Angebote für machen. Wäre jetzt nicht so, dass das vollkommen unrealistisch ist, aber Ich erwarte es jetzt bei Apple zumindest nicht, sage ich mal so. Ne? Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch damit und kommen zu Immersive Video Livestreams. Ist es denn die Möglichkeit, ja, nach wie lange haben wir jetzt warten müssen? wir sind im dritten Jahr seit der Vision Pro, ne? Und ja, dieses Jahr geht es los bei Apple mit Sport-Livestreams in Immersive, also Apple Immersive Video. Ne? Das ist ja das Format dafür. Und das erste haben sie jetzt am 9. Januar gestreamt. Ein Spiel der NBA, wo hier die Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks gespielt haben. Und wo man sich dann über die NBA-App war das irgendwie unterstützt, also nicht irgendwie von Apple selber, sondern offiziell über NBA laufend, dann da irgendwie jetzt diesen Immersive Video Stream angeboten haben und den haben sie sogar kostenlos angeboten. Das heißt also mit einer Vision Pro, wenn man eine hat, Kleinigkeit bei dem Preis, dann konnte man einfach die NBA-App installieren und das kostenlos streamen dann. Naja, immerhin. Und letzten Endes haben sie also da jetzt das Event live gestreamt, was allerdings interessanterweise ein bisschen was höhere Erwartungen geschürt hat, als realistisch ist. Ich habe einige Leute sagen hören, dass sie erwartet hätten, dass man sich an eine beliebige Stelle bewegen kann in diesem Immersive Video Stream. Aber nein, das ist ja nur ein immersiver Videocodec. Das heißt also, er gibt einem eine Kameraposition vor, nämlich da, wo die Kamera steht, die das aufzeichnet. Und dann kann man sich halt eben an der Stelle hin und her drehen. Und zwar auch nur den Bereich, den die Kamera abdeckt. Ich habe jetzt interessanterweise tatsächlich nirgendwo gelesen, ob das ein 360-Grad-Abbild gewesen ist oder nur ein 180-Grad, weil Apple ja selber diese 180-Grad-Kamera in den Patentanmeldungen und er auch vorgestellt hatte, dass sie die haben. Und keine Ahnung, ob sie da jetzt rundum drehbar oder nur 180 Grad hatten. Aber effektiv kann man sich das also so vorstellen. Sie haben weiterhin für einen die Perspektive gewechselt. Also man konnte nicht steuern, von wo man gucken will. Und da, wo sie die Perspektive hingeschaltet haben, da konnte man halt eben dann hin und her schauen. So. Ja, ist jetzt nicht so der Mega-Burner. Also so der richtige Burner wäre das nur, wenn das jetzt voll frei beweglich wäre oder zumindest so Flächen hätte, wo man sich frei bewegen kann oder sowas, ne? Dass das also irgendwie ein bisschen flexibler ist. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Im Prinzip kann man ja auch erstmal sagen, finally, dass sie damit angefangen haben, überhaupt immersives Video zu liefern, denn, wie wir ja schon gesagt haben, das hätte eigentlich von Anfang an der Fall sein sollen. Ne? Das wäre natürlich ein Kaufargument gewesen für die Leute, die eine Brille vielleicht hätten anschaffen wollen dafür. Ob das jetzt gut genug dafür ist, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Was denkst du darüber?
Es hätte definitiv von Anfang an dabei sein müssen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei, dass das viel zu spät ist, der Content. Dass der jetzt vielleicht nicht in Perfektion startet, geschenkt, ja, das kann man ja noch verbessern. Er kommt aber definitiv zu spät und ehrlicherweise für den Preis der Vision Pro hätte ich selbst aus Deutschland dahin fliegen können, mir die Tickets kaufen können und vor Ort sitzen können.
Ja.
Also ist das nur, dass ich das da umsonst gucken kann, vielleicht auch wenn es jetzt 5 Spiele sind, okay oder wie viel, aber trotzdem etwas wenig. Der Streaming-Content ist ja das eine, ne? Ich sehe da ja auch noch in der Zukunft, wie gesagt, immer noch das Potenzial so Richtung, man könnte das bei der Formel 1 oder sowas einbringen und sowas, ne? Sehe ich ja auch total als total spannend an. Also Möglichkeiten gibt es ja genug. Die Frage ist immer so, was hat Apple im Petto? Und vor allem, wann ist auch immer so ein Thema. Ich finde aber gerade auch der Offline, also der Nicht-Live-Content ist ja auch mager. Ne? Ja. Das ist ja auch noch mal so ein Ding.
Um es freundlich zu sagen.
Und genau, also Sie haben ja tolle Beispielvideos gehabt auf dem Ding und das war ja unfassbar beeindruckend. Also das wirklich Wahnsinn. Und deswegen finde ich es auch so unfassbar schade, dass das so gar nicht verfolgt wurde. Ne? Ich finde, also das ist halt echt unfassbar, unfassbar schade. Also für mich ist immer noch dieses, was ist jetzt eigentlich der tatsächliche Killer-Use-Case? Also warum? Den Preis zahlen 4.000 Euro mindestens. Und dann was? Habe ich einen Ultra-Wide-Monitor, wenn ich mit meinem Mac arbeite?
Genau.
Ja, oder ich kann Fernsehen gucken. Also weiß ich jetzt nicht. Ist alles so ein bisschen auf dem Mond. Ja, super. Und? Also das ist alles so ein bisschen, wo ich mir so denke, ganz ehrlich, im Büro mit geräuschunterdrückenden Kopfhörern fände ich es ja sogar noch ganz witzig. Da kannst du ja wirklich abkapseln mit dem Ding. Das ist aber auch so komplett die Gegenidee von ins Büro gehen,
ja.
Na, wo du ja eigentlich socializen sollst. Dann kannst du auch direkt zu Hause bleiben. Und also wie gesagt, ich sehe diesen, also es ist viel zu wenig Content, wenn du das Ding wirklich an den Mann bringen willst, dann her mit dem Content, die müssten eigentlich das Ding zuschmeißen auf TV Plus, auf, ich weiß nicht, Kooperation mit Avatar oder so, ich weiß es doch auch nicht, ne? Irgendwas, was beeindruckend ist, ne? So, wo bleibt das erste geile Game? Ich verstehe es nicht, ne? Also, ich verstehe es wirklich nicht. Wo bleibt die, also, selbst wenn es nicht auf der Vision Pro läuft, weil man sagt, hey, die ist schon mit allem so krass mega ausgelastet und lüftet ja auch und bla, keine Ahnung. Wo bleibt Vision Pro, Thunderbolt 5, an meinen Mac Mini mit dem M4 Pro oder an Mac Studio oder so ein Kram dranstecken und damit zocken. Also so im Sinne von, ich hatte das schon mal, weiß gar nicht, erwähnt, mit Flugsimulator oder sowas. Ja, jetzt wird Microsoft nicht mit denen kooperieren, davon bin ich auch überzeugt, aber das jetzt nur als Beispiel. Oder irgendein anderes. Also es muss ja kein Shooter-Game sein unbedingt. Ne? So, so streng genommen. Aber wenn du, weil es macht auch nicht jedes Spiel in VR Sinn, ne? Meiner Meinung nach, das ist ja auch viel falsch gemacht worden, finde ich. Ne? Aber es gibt ja Möglichkeiten, also wo bleibt dieser Content? Ich verstehe diesen Sinn und Zweck dieses Geräts null. Für den Regelkonsumenten, ne? Also, dass es Anwendungsfälle dafür gibt, weil du, keine Ahnung, irgendwie remote tolle Wohnungsbesichtigungen machen kannst und sowas, weil du reich bist und in L.A. dir ein Haus in Paris kaufen willst oder ein Apartment und kannst das da angucken, ohne extra hinzufliegen, als Beispiel jetzt, ne? Wow, okay, aber das ist ja jetzt nicht die breite Masse, ne, die das machen wird. Und ich sehe überhaupt keinen Nutzen immer noch von dem Ding. Also gar nicht, null, wirklich nicht. Also was macht's besser als mein 4K-Fernseher? Außer ein bisschen bessere Auflösung und das war's. Ne? So, und ich kann nicht mit irgendwem zusammen gucken. Also da Freunde zum Fußball einladen, wird ein bisschen eintönig für die.
Ja. Ne? Ja. Das Thema kennen wir ja. Ne? Also es ist einfach, es gab keinen Killer-Use-Case. Ne? Und für den Preis.
Es gibt auch einfach viel zu wenig Content. Ne? Also ich verstehe nicht, dass sie nicht aus dem Quark kommen. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht.
Vor allen Dingen sie selber eben. Ne? Das haben wir ja von Anfang an auch immer gesagt. Sie hätten von Anfang an irgendwie hier Livestreams haben müssen, als das gekommen ist, sofort. Halt eben dann selber auch irgendwie Spiele machen müssen, irgendwas, was die Leute dazu reizt, das Ding zu kaufen und zu benutzen.
Ne? Ja. Ja, also musst du irgendwas im Petto haben, da kannst du nicht so ein Ding auf launchen und dann sagen, jo,
ja,
genau, kannst du auf Disney Sachen in 3D gucken, wenn du den teuersten Plan hast, super.
Ja, und daran sieht man dann, das ist halt eben eine Beta für die gewesen. Ne, so, wir versuchen das mal, sowas auszurollen. Wow, die Leute interessiert es nicht wirklich, ist auch egal. Machen wir halt eben noch eine Iteration, auch egal. Also irgendwie scheinen sie ja so in dieser Art und Weise daran zu gehen, weil ansonsten hätten sie ja irgendwie eine Milliarde investiert. Die haben doch die Milliarden da liegen. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie die auch nicht für TV-Plus-Content und so ausgeben würden.
Sie haben ja nicht mal KI damit gemacht.
Ja,
also selbst also, das haben sie sich weggespart. Ich verstehe es nicht.
Ja, gut.
Wollen sie reich untergehen oder was ist die Idee? Also, verstehe ich nicht. Da ist doch Kohle verbrannt worden ohne Ende. Das Ding hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Also,
das ist halt eben genau das Problem. Also, es hat keinen Sinn gemacht und das ist auch Apple selber scheinbar vollkommen klar gewesen, sonst hätten sie ja einen Content gebracht. So, und das ist ja das Amüsante daran. Bei Third Party gehe ich nicht hin und erwarte das von Anfang an. Ne? Das Thema hatten wir auch schon immer wieder gehabt. Die Entwickler, die hätten sowieso Unterstützung dafür gebraucht, um da überhaupt Support für liefern zu können, weil die meisten können das gar nicht stemmen, sich so eine Kiste nur zum Entwickeln dahin zu legen. Und dann hätte halt eben, um dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, hätte Apple in Vorleistung gehen müssen. So, Punkt. Das ist einfach die Sache, die nicht passiert ist. Jetzt so langsam kommen sie mal so ein bisschen in den Quark, aber nach 3 Jahren kräht jetzt echt keiner mehr danach, dass sie da jetzt irgendwie ein bisschen immersive Video streamen mit festen Positionen und so. Das kann sogar gut sein, das wird auch trotzdem egal sein. Ne? Weil halt eben einfach die Leute haben das Ding nicht gekauft und das ist ja quasi auch vorbei. Also klar verkaufen sie dir immer noch eins, aber du willst ja jetzt keins. Ja, vielleicht, wenn sie jetzt das Update machen. Ne? Soll ja jetzt ein Update kommen. Nee, Moment, das ist gerade gekommen. Ne?
Von der Vision?
Ja.
Ja, die ist gerade neu. Die hat doch jetzt den M4,
5. Ja, gut. Jetzt haben sie mehr Prozessor-Power für nichts.
Ja, es ist, wie gesagt, ich finde das ein ultra spannendes Gerät. Ne? Und ich könnte mir ganz viele tolle Sachen damit vorstellen. Ne? Also ich spiele jetzt hier gerade ab und zu mal den Flight Simulator auf der PlayStation oder sowas. Ne? Mhm. Und sowas im Mix zwischen realen Controls und virtuellen. Also, ne, die ist ja super gut im Händetracking. Und dann dieses Thema, kannst du Schalter umlegen, drücken oder so. Das könnte man ja machen, ne? So, das wäre wahnsinnig gut. Du kannst dich im Cockpit drin, als Beispiel jetzt, ne? So, es gibt so viele gute Sachen, die man machen könnte, und es ist irgendwie gar nichts passiert. Bis hin zu der Abzocke mit dem Developer-Tool, wo sie nur so Mist gebracht haben für 300 Euro am Anfang. Jetzt bringen sie Neues zum selben Preis, was viel mehr kann und sowas. Also für mich das alles.
Rückwärtskompatibel ist das Wichtige, ja.
Ja, genau. Also völlig. Ja. Also tut mir leid, einfach völlig daneben und nee. Ja.
Aber das passt halt eben auch dazu. Ne? Irgendeiner hat da so eine Hauruck-Entscheidung gemacht. Wir nehmen ja mal an, das ist Tim Cook gewesen. Das Ding muss jetzt veröffentlicht werden. Das ist ja so toll und so. Er ist ja auch der Einzige gewesen, der das immer promotet hat. Und aber so toll wie die Hardware auch ist, Preis-Leistung, Angebot, alles nicht.
Sie hat halt keinen Nutzen. Das ist das große Thema. Sie hat einfach keinen Nutzen.
Ja, genau so ist es. Na gut, so, aber genug gejammert darüber, das wird sich nicht ändern. Und in diesem Sinne also, für die Leute, die es interessiert, gibt es jetzt jede Woche ist das, glaube ich, oder jedes Mal, wenn die, ich glaube, jede Woche, wenn die NBA spielt, scheinen sie dann jetzt einen Livestream, ja, oder auch nur jede zweite Woche. 5.20, ja, jede zweite Woche, genau. Jede zweite Woche scheinen sie irgendwie ein Spiel in Immersive Video jetzt zu übertragen von der NBA. Interessanterweise scheint das immer irgendwie LA Lakers gegen andere zu sein. Also das muss dann wohl eine Auswahl sein. Keine Ahnung, warum sie das jetzt tun. Ja, aber okay, dann ist es vielleicht nur ein Spielball. So viel dazu. Ist das wahrscheinlich doch noch nicht so viel, wie ich jetzt gedacht hätte. Naja gut, lass sie mal anfangen. Und aber so wie wir das eben schon gesagt hatten, ich erwarte hier keinen großen Push. Ne? Das wird so ein bisschen halbherzig gemacht werden und dann ist gut. Ja. Ja. Na schön, warten wir mal ab. Aber ist zumindest unsere Erwartung. Na schön. So, dann kommen wir zur Gerüchteküche und haben diese Woche 3 kleine Meldungen hier parat. Wir fangen mal an mit einer Meldung von Jö1122, auch ja ein Leaker, der ab und an mal irgendwie hier so Details aus der Zubehör- bzw. Teile-Ecke liefert. Und er hat jetzt hier in diesem Fall ein bisschen was zum iPhone Fold zu berichten gehabt. Eigentlich nicht wirklich was Neues, aber eine Bestätigung. Deswegen habe ich es mal einmal reingenommen. Haben ja nicht viel. Und er hatte jetzt hier nochmal gesagt, es ist also quasi jetzt bestätigt, dass das Scharnier aus teilweise, also die Komponenten aus Liquid Metal und teilweise aus Titan gefertigt sein sollen. Das hatten wir ja auch vorher schon gehört, nur dass sie da die Komplexität von diesem Scharnier nochmal deutlich reduziert haben und damit auch den Kostenpunkt. Aber es bleibt wohl dabei, dass sie zwei unterschiedliche hochwertige Metalle verwenden. Liquid Metal ist ja dieses legendäre Metall, was irgendwie Apple immer gerne mal einsetzen wollte, aber bisher nur für die SIM-Karten-Eject-Tools verwendet. Und letzten Endes ist es dann jetzt irgendwie der erste Einsatz wirklich ernsthaft für Liquid Metal. Das bin ich mal sehr gespannt, was sie damit tun. Ja, und Titan ist natürlich bekannt, leichtgewichtiges, sehr hoch belastbares Material. Bin ich mal gespannt, was sie da jetzt bei diesem Scharnier mitmachen werden. Was er aber jetzt hier neu zu berichten hatte, das ist, dass scheinbar nur das Scharnier mit Liquid Metal und Titan gemacht ist und das Gehäuse, wo vorher Aluminium angesagt gewesen war, das soll jetzt auch Titan werden. Okay. Also im Prinzip macht das ja Sinn, wenn man drüber nachdenkt, denn wir haben ja gelernt, dass das iPhone Air quasi diese Schiene sein soll, die dann technisch gesehen dann auch ins Fold mündet dieses Jahr. Und das, das Air ist ja auch Titan. Also das würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie da einfach dasselbe machen, wie sie beim Air gemacht haben. Und wäre dann sehr verwundert gewesen, wenn sie dann da das Gehäuse wiederum aus Aluminium gemacht hätten. Ja, das würde ja dann bedeuten, dass sie da wahrscheinlich deutlich mehr Entwicklungsaufwand reinstecken müssten wieder. In dem Sinne, also zwei Schienen, ne, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die man da erwarten kann in Zukunft. Ne. Das eine sind dann die normalen iPhones, das zweite sind diese dünnen Geräte und da gehört dann das Air genauso wie das Fold dazu, die ja beide dann von der Dicke her, wenn sie aufgefaltet sind, sehr dünn sein werden. Na gut. Ja, und letzten Endes hatte Jö dann hier noch berichtet, dass übrigens Liquid Metal wie auch die Titanlegierungen, die hier verwendet werden sollen, Weiterentwicklungen, ich zitiere ihn da jetzt, weil das nur ein kurzer Text war, der Vorgänger sein sollen. Das heißt also, das Liquid Metal, was da jetzt zum Einsatz soll, Einsatz kommen soll, soll besser sein als das, was Apple im SIM-Karten-Eject-Tool verwendet. Ja, keine Ahnung, wie man das jetzt irgendwie messen soll. Die Titanlegierung soll auch besser sein. Aber gut, ne, die Apple hat ja tatsächlich ein ganzes Team, was sich um die Metallurgie kümmert, wie man immer wieder lesen kann. Und wundert mich nicht, dass sie da jetzt nicht kontinuierlich irgendwie Verbesserungen bei ihren Metallen machen. Na schön. So, zweites Gerücht. Eine Meldung von Digital Chat Station. Den kennen wir ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Und Digital Chat Station immer auf Weibo am Posten. Natürlich auf, ich weiß nicht, was schreibt er da überhaupt? Chinesisch oder so? Ist nicht leicht zu übersetzen oft und meistens auch nur ziemlich kryptisch und kurz. Gerne auch mal ein bisschen falsch, aber auch hier mit Vorsicht mal einmal kurz diese Meldung reingenommen. Und zwar, das iPhone 17e, ne, also der Nachfolger des E-Modells, was dann jetzt dieses Jahr kommen dürfte, soll gleiches Display behalten wie vorher. Er meint damit wirklich technisch dasselbe Display, dieselbe Display-Art. Es soll allerdings ein Dynamic Island bekommen. Bisher hat es das ja nicht gehabt. Okay. Tja.
Jo.
sagt eigentlich nicht viel mehr aus, als dass es ein Dynamic Island bekommt. Es wird kein Promotion drin haben und kein Always-On-Display. Das soll dann wohl in teureren Geräten vorenthalten bleiben. Wundert mich nicht. Ein A19-Prozessor soll drin sein. Gut, das ist anzunehmen gewesen. Na schön. Ja. So viel dazu. Gibt es auch wirklich nicht mehr zu sagen, oder?
Nee, aber die Dynamic Island wird auch eine schöne Ergänzung, finde ich.
Ja, also wo du das gerade sagst, natürlich, schönes Feature. Ne? Also das benutze ich tatsächlich immer gerne auf den Geräten. Prinzipiell, wenn man so aus den Apps rausgeht und das Dynamic Island bobbelt da oben so in der Gegend rum und kriegt dann so eine Player-Komponente vom Podcast-Player oder von Audible oder so, von Musik. Das finde ich immer noch lustig und auch wenn andere Anbieter das da irgendwie sinnvoll unterstützen oder der Timer dann läuft und. Also das ist schon irgendwie nett. Ne? Das würde ich auch, glaube ich, vermissen, wenn das nicht da wäre. Ist jetzt zwar nicht so wirklich wesentlich wichtig, ist klar, aber ist auch schon so eine nette Sache.
Ne? Ich finde es schon, dass das Feature Dynamic Island schon echt einen Mehrwert bietet.
Mhm, ja.
Also ne, plus, also du hast ja dann die Live, wie heißt denn jetzt? Die Live-Activity ist da oben grundsätzlich. Und du hast dann ja auch noch diesen Kamera-Indicator da drin, ob deine Kamera genutzt wird und dein Mikrofon und so. Ist ja auch da oben so kleine Pünktchen drin. Und also ich finde das schon eine coole Sache.
Mhm. Genau.
Muss ich schon sagen.
Okay. Na schön. Also. Das wäre schon schön, wenn das reinkommt. Und ansonsten kann man gespannt sein drauf. So, und dann haben wir noch eine kleine Meldung von Mac Rumors. Und die haben hier berichtet, dass ein Apple-Display in einer chinesischen Registrierungsdatenbank aufgetaucht ist. Tatatata. Es scheint also langsam handfest zu werden, was die Displays angeht. Interessanterweise allerdings nur ein Display aufgetaucht. Da können wir jetzt mal gespannt sein, was da jetzt irgendwie kommt und was nicht.
Ja, ob es das XDR oder das Studio-Display ist, ne?
Das wissen wir vor allen Dingen auch nicht, denn es ist eine neue Modellnummer, A3350, das konnte man in der Registrierung sehen. Aber da sind dann, das, was jetzt rausgefallen ist, das sind nur so die groben Reißdaten, die grobe Zusammenfassung für das Produkt letzten Endes. Und hier wird einfach ein High-Performance-Display genannt. So, das kann natürlich alles meinen. Also potenziell sogar jedes Display könnte hier als High-Performance-Display laufen. Schwer anzunehmen, was das jetzt genau für ein Modell sein soll. Aber ja, wir hatten ja schon gesagt, Studio-Display steht an. Aber es scheinen ja eben wirklich auch zwei Modelle anzustehen, ob das jetzt beides Studio-Display-Modelle sind oder ob das auch dann noch ein Nachfolger von dem XDR-Modell ist, was ja jetzt auch schon älter ist, würde mich auch nicht wundern, wenn sie da mal rangehen langsam. Ne? Ja. Was aber der Registrierung noch zu entnehmen ist, manche Leute haben jetzt gleich wieder gesagt, denn Apple scheint wohl den LCD-Displays treu zu bleiben, was die großen externen Monitore angeht, nicht auf OLED zu gehen aktuell, das ist auch eindeutig der Beschreibung zu entnehmen gewesen, dass es sich um ein LCD-Modell handeln soll. Ja, es lässt sich also annehmen, dass bei diesem Produkt die Veröffentlichung in Kürze bevorsteht. Typischerweise, wenn das in China auftaucht, dann ja, dauert es noch ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht morgen zu erwarten, aber vielleicht in 14 Tagen oder sowas. Pi mal Daumen. Ne? So war es in der Vergangenheit zumindest. Ne? Dass es halt eben irgendwie noch ein bisschen was gedauert hat, aber dann kam was.
Ich bin gespannt.
Ja.
Also vor allem, ich vermute aber, es wird einfach wieder so ein Presse-Event, also da wird nichts groß kommen. Ne?
Ja, also ich glaube nicht, dass sie ein Special-Event machen, um dann jetzt irgendwie ein neues Studio-Display vorzustellen. Es sei denn, sie hätten jetzt eine 4K-Kamera oder sowas drin, dann würden sie ja natürlich hier Special Countdown auf der Webseite machen oder so. Aber nee, erwarte ich nicht. Warum auch? Keiner braucht 4K oder sowas. Wie kommen wir denn auf die Idee? Hallo, 1999 hat geklingelt. Ja gut, aber prinzipiell, wir kennen das Thema. Also lassen wir uns überraschen. Wir haben genug rumgefrotzelt. Na gut. Na schön. Damit sind wir dann auch durch die Jüchteküche durch und haben noch ein kleines Update diese Woche. Und ja, da gibt es neue Firmware für die AirPods Pro 3. Scheinbar nur für die Pro 3 dieses Mal. Zumindest habe ich noch nichts für andere Modelle sehen können. Und ja, sie haben einfach wieder nur einen Firmware-Bump gemacht von 8B30 auf 8B34. 4 Builds weiter. Viel kann da nicht drin sein. Natürlich gibt es wie immer keine Release-Notes dazu und ja, Kontrolle übers Installieren habt ihr auch nicht. Ihr könnt höchstens mal nachgucken, ob es schon drauf ist. Aber ja, wir nehmen mal an, dass sie auch da regelmäßig Bugfixes ausrollen. Ja, ich würde euch ja sagen, installiert es mal, aber geht ja nicht. Es ist und bleibt das konfuseste Update-Konzept, was sie jemals gebaut haben, ja, für diese Geräte.
Ja, irgendwie schon. Also ja, irgendwie, aber ich muss zugeben, bisher ist die AirPods Pros bei mir mal relativ schnell geupdatet gewesen, muss ich zugeben.
Ja, das stimmt. In der letzten Zeit, meistens hier, wenn wir irgendwie die Show gemacht haben, irgendwie am nächsten Tag geguckt, war es aktualisiert.
Ja, ich meine, glaube ich, jetzt im Rucksack, deswegen liegen sie zumindest nicht liegen, ich kann nicht nachgucken.
Ja.
Ich habe nur die 2er liegen, aber die haben ja nichts.
Ist immer ein bisschen gefährlich, während man aufnimmt, weil die grabben sich auch gerne schon mal die Connection dann vom Desktop, weil die ja gerne dahin stimmt. wollen.
Ja, stimmt.
Lege ich die immer weit weg, damit ich nicht aus Versehen rankomme. Das habe ich nämlich schon geschafft. Kann ich mich noch dran erinnern. Dann macht QuickTime dann Juhu! Das heißt bei uns in unserem Jargon immer, Parlant immer Abbruch. Ja, das macht QuickTime auch immer noch gerne genug, aber bei sowas natürlich erst recht. Na, schön. Ja, gut. Ich muss gestehen, wir sind tatsächlich durch. Ja, haben wir nur ein Stündchen geschafft heute, aber auch nicht schlimm.
Im Moment ist ja auch wirklich, wirklich Flaute, ne?
Also, ja, genau.
Wir warten ja auf neue News, toll gesagt. Neue News.
Neue News, genau. Neue News, vielleicht nächste Woche.
Genau. Aber ich bin mir sehr sicher, es wird jetzt Stück für Stück nach oben gehen. Und allerspätestens, wenn die erste Beta von 26.4 eventuell mit einer neuen Siri kommt, dann
Die kommt nicht mehr vor der WWDC. Also ich lehne mich da mal so weit aus dem Fenster und sage, das kommt jetzt in 27. Das haben sie zwar nicht offiziell angekündigt, aber die Gerüchte hatten ja schon in die Richtung gezeigt. Ich glaube nicht, dass die das jetzt irgendwie 3 Wochen vorher in der Punkt 4 bringen oder so.
Ich könnte es mir vorstellen.
Da wollen sie doch Ventam Tamtam drum machen.
Ja, weiß ich nicht. Den Tamtam haben sie schon gemacht. Also,
ja, aber so ein bisschen Tamtam muss ja dann schon noch sein, wenn es dann mal funktioniert. Ne, so. Nee. Haben wir es nicht gesagt?
Also ich würde es an ihrer Stelle nicht machen. Ich würde Silent rausbringen, weil da muss ich ja einen Grund und Boden schämen, wenn das nach 1,5 Jahren oder 2 Jahren Verspätung erst bringst und dann sagst, hier, guck mal, wir sind so toll. Wir haben euch das vor 2 Jahren versprochen, aber also gerade für eine Company, die dafür bekannt ist, dass sie eigentlich das liefert, was sie verspricht, wie Apple, ist es doppelt echt traurig. Und ich würde mich in Grund und Boden schämen an ihrer Stelle. Die Konkurrenz hat sie da völlig überrannt. Sie hängen absolut hinten dran. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Und haben jetzt noch mal offiziell eigentlich, oder der Konkurrent hat offiziell announced, dass sie es nicht selber hinbekommen. Das ist schon ein richtiger.
Aber was willst du jetzt machen zur WWDC? Sagst du dann einfach nur da? Und dann machst du nächstes Thema? Nee, Quatsch, da musst du doch mal drüber erzählen.
Ich würde es nicht machen. Also wie gesagt, es sieht schon schlecht genug für sie aus. Was wollen sie denn? Vor allem denke ich mir dann so, was wollen sie denn erzählen? Wollen sie dann sagen so, ey, hier, sie haben es ja noch nicht mal selber gemacht. Sie haben es ja gar nicht selber hinbekommen. Also das ist ja noch das Schlimmste. Also ja, wow, sie haben von Google die Arbeit angestöpselt. Ne? So, da kann ich mir auch ein AI-Modell runterladen, mich der größte nennen. Also, das ist ja jetzt auch nicht mehr dolle. Also, ich finde das, ich würde da ganz kleine Brötchen backen an Apples Stelle. Ich weiß, es ist nicht ihr Ding, aber das ja, ist genau. wirklich von ihnen, sie hängen da halt unfassbar hinten dran. Ne? Da muss man halt auch mal ganz ehrlich sein. Das ist schon echt krass. Und ich würde das ganz, also relativ silent machen und sagen, hier ist iOS 26.4 mit der neuen Siri und die hat jetzt alles, was wir da versprochen haben. Und aber
ich wette mal dagegen und sag, sie machen einen riesen Tamtam.
Ja, es ist anzunehmen. Aber es ist wirklich ein Armutszeug.
Zu befürchten, genau.
Ja. Aber gut, du hast ja recht. Vermutlich werden sie das tun.
Genau. Ja, im Chat sehe ich gerade noch die Frage, wann die WWDC wohl sein wird dieses Jahr. Ja, keine Ahnung. Aktuell noch keine Gerüchte, aber so Anfang Juni ist ja typischerweise die Richtung, wo es hingeht. Ne? Und in der Vergangenheit hat sich da oft nicht viel getan. So viel Varianz haben sie da gar nicht drin. Deswegen würde ich jetzt auch mal davon ausgehen. Aber ja, keine Ahnung. Wenn wir was hören, werden wir es berichten. So wie immer. Sehr gut. Na schön. Ja, dann kommt der Thorsten genau rechtzeitig wieder. Der musste sich nämlich leider um den Nachwuchs kümmern, aber kommt genau rechtzeitig wieder zum Schluss machen.
Sehr gut. Ja, sorry dafür, aber ja. Kids sind heute alle ein bisschen durch. Keine Ahnung. Heute ist kein guter Abend.
Passiert manchmal.
Passiert, ja.
Genau. Na gut, nichtsdestotrotz sind wir durch, also machen wir Feierabend. Schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt natürlich auch gerne Kommentare bei YouTube, folgt uns natürlich auch gerne bei YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es heute ein bisschen kürzer ist und knapper. Aber so ist das manchmal. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.